You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Guten Tag und herzlich willkommen zu den Antifa-News für den 23. September. Wir blicken heute auf das vergangene Wochenende in Leipzig zurück, wo bis zu 5000 Menschen unter dem Motto Wir sind alle links, wir sind alle Antifaschistinnen auf die Straße gegangen sind. Sie solidarisierten sich mit der inhaftierten Lina E. und sie sprachen sich dagegen die Kriminalisierung von Antifaschismus aus auf der Demonstration. Die Demonstration hat im Nachhinein allerdings für folgende Schlagzeilen gesorgt, so titelte der MDR etwa Linken-Demo, Demonstranten attackieren Polizeiwache und Banken in Leipzig. Es wurde auch von brennenden Barrikaden berichtet und von Drohungen. Inwiefern das im Verhältnis zu der Demonstration steht, wie sie etwa die linken Abgeordnete Jule Nagel erlebt hat, dem geben wir hier nach in den Antifa-News. Und wir wollen auf eine Recherche von Exif schauen und uns mit den Hammerskins auseinandersetzen. Darum soll es gehen in den Antifa-News, neben auch den Todesmeldungen von Opfern rechter Gewalt. Aber zunächst hier eine wichtige antifaschistische Kurzmeldung der Woche. Eine Polizistin aus Dessau soll dem Attentäter von Halle mehrere Briefe in die JVA geschrieben haben. Das berichten Anfang der Woche Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR. Demnach habe das Innenministerium in Sachsen-Anhalt die Polizistin vom Dienst suspendiert, woraufhin der Fall auch erst bekannt wurde. Der Polizistin wird vorgeworfen, heimlich eine Brieffreundschaft mit dem Attentäter von Halle gehabt zu haben. Der Attentäter verübte am 9. Oktober 2019 in Halle einen antisemitischen und rassistischen Anschlag auf die Synagoge und dem Kiezdöner, bei dem zwei Menschen starben. In mehr als 10 Briefen soll die Polizistin ihr Verständnis für diese Tat ausgedrückt haben. Auch gegenüber ihren Kollegen habe sie sich positiv über den Attentäter geäußert und seine Tat relativiert. Die Beamten meldeten im Sommer den Fall ihren Vorgesetzten. Erst daraufhin seien die Briefe bei einer Kontrolle der Zelle des Attentäters gefunden worden. Die Polizistin habe ihm unter Pseudonym geschrieben. Der Attentäter von Halle soll auch Briefe von anderen Personen erhalten haben. Diese würden nun ebenfalls überprüft. Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Halle, Max Priworotzki, zeigte sich über diese Nachricht erschüttert. Und in dem Taz-Kommentar Alarmglocke Einzelfall schreibt die Journalistin Pia Stendera davon, dass nun erneut von einem Einzelfall die Rede sei. Eine Polizistin vom Polizeirevier Dessau habe sich da mit dem Attentäter solidarisiert und ihm Briefe geschrieben. Dies komme nun zusammen mit der Einzeltäterthese, dass der Attentäter von Halle ein isoliert lebender Mensch gewesen sei. Doch dies werde, so die bekannte Kritik, der Realität nicht gerecht und verschleiere die Zusammenhänge rechter Radikalisierung. Und auch die Geschichte der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau ist geprägt von sogenannten Einzelfällen und von Inkonsequenz bei internen Ermittlungen. So erinnert Pia Stendera in ihrem Kommentar an den Fall von Li Zhangji, die vergewaltigt und ermordet wurde und Mitarbeiter der Polizei möglicherweise Beweismittel zerstörten. Und Pia Stendera erinnert an die Fälle von Uri Jalloh, Hans-Jürgen Rose und Mario Bichtermann, die auf oder vor dem Dessauer Polizeirevier auf nicht nachvollziehbare Weise verstarben. Nahezu ohne Konsequenz. Pia Stendera schreibt in ihrem Kommentar, Einzelgänger, Einzeltäter, Einzelfall. Sprechen wir über politisch motivierte Verbrechen, werden diese Worte zur Farce. Dabei sind sie eine Alarmglocke, die darauf hinweist, dass Zusammenhänge noch nicht genug beleuchtet sind, oder schlichtweg niemand die Verantwortung übernehmen will. Soweit die Schlussworte von Pia Stendera in ihrem Kommentar Alarmglocke Einzelfall, der in der Taz online erschienen ist und Bezug nimmt auf die Nachricht von Anfang der Woche, dass eine Polizistin aus Dessau dem Attentäter von Halle mehrere Briefe in die JVA geschrieben haben soll. Wir wollen in den Antifa-News erneut erinnern an Opfer rechter Gewalt. Und so erinnern wir an den jüngsten Fall. Wir erinnern an Alexander W., der vor wenigen Tagen am 18. September in Ida Oberstein mit einem Kopfschuss ermordet wurde, nachdem er einen Kunden in der Tankstelle auf das Fehlen einer Mund-Nasen-Bedeckung, also einer Maske, hinwies. Alexander W. arbeitete am Wochenende als Kassierer in der Tankstelle. Er wurde 20 Jahre alt. Und wir erinnern an Eugenio Butnari, der am 17. September 2016 vom Leiter eines Supermarktes in Berlin-Lichtenberg unter rassistischen Bemerkungen zusammengeschlagen wurde. Wenige Tage später verstirbt Eugenio Butnari an einer Hirnblutung. Und wir erinnern an Luke Holland. der am 20. September 2015 in der Berlin-Neuköllner Ringbahnstraße von einem Neonazi ermordet wurde. Luke Holland war britischer Jurist und er wurde von dem Neonazi aus nächster Nähe ohne Vorwarnung mit einer Schrotflinte erschossen. Und wir erinnern an Carlos Conceição, der in der Nacht vom 19. auf den 20. September 1987 in der ehemaligen DDR von einem wütenden Mob vor einer Diskothek in Stassfurt verfolgt, zusammengeschlagen und über ein Brückengeländer geworfen wurde. Er wurde nur 18 Jahre alt. Wir erinnern auch an Samuel Yeboah, der nach einem Brandanschlag auf eine Asylunterkunft am 19. September 1991 an seinen schweren Verbrennungen verstirbt. Und zwar in einem Krankenhaus in Saar-Louis. Und wir erinnern an Wolfgang Auch, der am 16. September 1991 von einer Gruppe junger Neonazis über Stunden verspottet, geschlagen und misshandelt wurde und durch Tritte gegen den Kopf verstirbt. Und wir erinnern auch an einen unbekannten Wohnungslosen, der am 17. September 1991 von Neonazis in Neumünster zusammengeschlagen wurde und kurze Zeit später an seinen Verletzungen verstarb. Soweit die Erinnerungen an Opfer rechter Gewalt hier in den Antifa-News für die Woche zwischen dem 16. September und dem heutigen 23. September. Und wir blicken nun auf eine Recherche von Exif, die sich mit dem geheimen Netzwerk der Hammerskins in Deutschland auseinandersetzen. Wir geben hier einen Einblick.
Vor einigen Monaten veröffentlichte Exif eine umfangreiche Recherche über die Hammerskins. Die Hammerskins, das sind ein klandestin agierendes Neonazi-Netzwerk. Es versteht sich als rechtsradikale Elite und ist international in vielen Ländern mit Ablegern organisiert. Die selbsternannte Bruderschaft bereitet sich auf den sogenannten Tag X vor. Das ist der Tag, an dem die staatliche Gewalt zusammenbrechen soll bzw. von Neonazis übernommen wird. Exif Recherche bewertet das Netzwerk als gefährlich und äußerst militant. 2012 ermordete in den USA ein Mitglied der Hammerskins 7 Menschen. In Deutschland haben Mitglieder der Hammerskins enge Bezüge zum Umfeld des NSUs und zu den Hells Angels. 2011 überfiel eine Gruppe von Hammerskins 9 Migrantinnen auf einem Gartengrundstück in Baden-Württemberg. Die Migrantinnen flohen dabei in eine Gartenhütte, die daraufhin von Hammerskins angezündet wurde. Den Angriff überlebten die 9 Menschen nur knapp. Bis heute leiden sie an den Folgen des Angriffs, wie das Neue Deutschland berichtete. Darüber hinaus sind zahlreiche Mitglieder durch Waffentrainings oder rassistische Übergriffe und Gewalt aufgefallen. Die Hammerskins finanzieren sich vor allem über rechte Musikveranstaltungen und Merchandise. Insgesamt werden ihnen rund 150 Mitglieder zugeordnet. Staatliche Behörden scheinen sie dennoch nicht zu beobachten, kritisiert die linke Bundestagsabgeordnete Martina Renner. Dem Neuen Deutschland sagte sie, Zitat, die Hammerskins finden im letzten Verfassungsschutzbericht keine Erwähnung, obwohl sie extrem gut organisiert, hoch vernetzt, militant und bewaffnet sind. Der Recherche des Exif-Kollektivs sei es zu verdanken, dass das Netzwerk und seine Organisationsstruktur nun umfassend offen liege, so Martina Renner. Sie kommt daher zu dem Schluss, dass, Zitat, auf den deutschen Staat bei der Bekämpfung von Rechtsextremismus und rechtem Terror kein Verlass ist. Die Hammerskins gelten als hochgradig organisiert und gefährlich, gleichzeitig berichten die sogenannten Sicherheitsbehörden nicht über sie. Viele BeobachterInnen der Szene können sich das nur damit erklären, dass der Verfassungsschutz selbst V-Leute innerhalb des Netzwerks der Hammerskins hat. Scheinbar haben die Verfassungsschutzämter nichts aus dem NSU gelernt. Exif Recherche stellt dazu fest, Zitat, Quellenschutz steht auch hier über Menschenleben. In Deutschland gibt es insgesamt 13 Chapter, darunter sind Chapter in Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, in Berlin, in Bayern und Franken, in Bremen, im Rheinland, in Thüringen und auch in Sachsen. Wir wollen hier in den Antifa-News kurz und oberflächlich auf das Chapter in Sachsen blicken. Bei Exif Recherche lassen sich mehr Informationen, Details und Hintergründe nachlesen. Über das Chapter in Sachsen schreibt Exif, Zitat, das Chapter Sachsen ist einer der ältesten Ableger der Hammerskins in Deutschland. Es trat vor allem in den 1990er Jahren durch Konzerte und den Vertrieb von Musik in Erscheinung. Außerdem soll es maßgeblich die Struktur der Bruderschaft beeinflusst haben. Schwerpunkte des Netzwerks waren in der Sächsischen Schweiz und im Raum Leipzig. Laut Exif Recherche habe sich die Struktur in Ostsachsen Anfang der Nullerjahre aufgelöst. Gründe dafür seien Ermittlungen wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung und interne Konflikte gewesen. Anders als in Ostsachsen soll aber die Struktur in Westsachsen im Raum Leipzig überlebt haben. Heute rechnet EXIF den Hammerskins Sachsen nur noch eine Handvoll Mitglieder zu. Neben Sachsen wohnen diese außerdem in Thüringen, in Sachsen-Anhalt und in Brandenburg. Diese treten zwar nach außen nicht mehr öffentlichkeitswirksam auf, würden aber in der Szene höchstes Ansehen und Einfluss genießen, so EXIF-Recherche. Dem Chapter in Sachsen werden 7 Personen im inneren Kreis zugeordnet. Sie gelten als ein kleines Chapter, das sich laut EXIF vor allem durch viele Reisen zu anderen Chaptern auszeichne. So würden gute Beziehungen nach Portugal, nach Russland und in die USA bestehen. Weitere Informationen zu den Hammerskins Sachsen lassen sich bei exif-recherche.org nachlesen. In den Antifa-News werden wir in der kommenden Woche mit Hilfe der Recherche von EXIF das Chapter Sachsen genauer beleuchten. Bis dahin, stay tuned.
Soweit also ein kurzer Einblick in die EXIF-Recherche zu den Hammerskins. Hier in den Antifa-News blicken wir nun zurück auf das vergangene Wochenende in Leipzig. Freiheit für Lina wurde da vergangenes Wochenende gefordert, und zwar auf der Demonstration Wir sind alle links, wir sind alle Antifaschistinnen, die am vergangenen Samstag durch Leipzig zog und an der sich mehrere tausend Menschen beteiligt haben. Die Demonstration begann in der Innenstadt und zog nach Konnewitz in den Leipziger Süden. Für die Demonstration wurde bundesweit mobilisiert. Aufgerufen hatte das Bündnis Wir sind alle links. Ein Bündnis, das sich gegen die Kriminalisierung von Antifaschismus ausspricht. Während die Demonstration noch lief, formulierte die Pressesprecherin von Wir sind alle links folgendes erstes Statement.
Wir als Bündnis Wir sind alle links haben heute nach ersten Einschätzungen über 5000 Menschen auf die Straße gebracht, die einen wütenden und kraftvollen Ausdruck schon auf den ersten Metern der Demo auf die Straße getragen haben. Wir glauben, dass wir so viele Menschen für unser Anliegen, für diese Demonstration hier heute begeistern konnten, weil wir für ein sehr wichtiges Anliegen auf der Straße sind, nämlich die Entkriminalisierung von Antifaschistinnen, die Freilassung aller inhaftierten Antifaschistinnen und natürlich ein breiter antifaschistischer Konsens, den wir hier auf die Straße tragen. Unter dem Motto Wir sind alle links sind wir hier mit ganz vielen Antifaschistinnen versammelt, die ihrem Anliegen und ihrer Wut Ausdruck verleihen.
Ziel der Demonstration Wir sind alle links, wir sind alle Antifaschistinnen war es, Solidarität mit der in Untersuchungshaft sitzenden Lina E. auszudrücken. Seit 2 Wochen läuft der Prozess gegen die Studentin Lina E. und weitere Antifaschistinnen vor dem Oberlandesgericht in Dresden. Die Generalbundesanwaltschaft wirft ihnen unter anderem mehrere gewaltsame Angriffe vor, auch auf Personen aus der rechten Szene. Und es geht um den Paragraf 129, die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Kampagne und dazugehörige Demonstration Wir sind alle links kritisiert das Vorgehen der Sicherheitsbehörden gegen die Antifaschistinnen und gegen Antifaschismus generell. Die Pressesprecherin von Wir sind alle links noch einmal zu ihren Forderungen.
Wir sind der Meinung, dass die größte Gefahr aktuell von rechts ausgeht und dass antifaschistische Organisierung und antifaschistisches Engagement von heute den rechten Terror von morgen hoffentlich verhindern kann. Wir stehen solidarisch mit den 4 Angeklagten, die gerade in Dresden vor dem Oberlandesgericht ihren Prozess führen müssen und fordern unter anderem, dass der Generalbundesanwaltschaft dieses Verfahren abgibt. Und wir fordern unter anderem auch die Abschaffung des Paragraphen 129.
Soweit die Forderungen vom Bündnis Wir sind alle links, zu dessen Demonstrationen am vergangenen Wochenende in Leipzig tausende Menschen kamen. Wozu es auf dieser Demonstration auch kam, war die übliche sogenannte linke Folklore, wie es unter anderem die Anmelderin Jule Nagel später kritisierend ausgedrückt hat. Bereits auf dem Weg zum Konnewitzer Kreuz kam es aus der Demonstration heraus zu Flaschenwürfen. Die Polizeiwache Leipzig Zentrum wurde mit Farbbeuteln und Flaschen angegriffen. Am Konnewitzer Kreuz, nach Auflösung der Demonstration, bauten Antifaschistinnen dann Barrikaden auf und entzündeten diese. Die Polizei wurde mit Steinen angegriffen. Die wiederum ging mit 4 Wasserwerfern, Räumpanzern und mehreren Hundertschaften gegen die Demonstrierenden vor, gegen Autonome, aber auch gegen unbeteiligte AnwohnerInnen und JournalistInnen. Dies sorgte für Kritik auch bei der Anmelderin Jule Nagel, die aber dennoch diesen Polizeieinsatz als deeskalativ bewertet.
Man muss wahrscheinlich sozusagen den Polizeieinsatz, das Vorgehen der Polizei so in drei Phasen teilen. Also vor der Demo wurde doch schon eine ganz schöne Drohkulisse aufgebaut. Also wurde natürlich medial stilisiert, dass hier auch gewaltbereite Demonstrierende nach Leipzig kommen, dass es ein massives Polizeiaufgebot geben würde. Am Ende waren es dann 1000 Polizeibeamte, habe ich gelesen in der Zeitung, ein paar Wasserwerfer, ein Räumpanzer. Aber das Phänomen war wirklich, und das habe ich bisher so selten erlebt, bei so einer großen Demonstration, die auch so unter kritischem oder kritisch beäugt wurde, behördlicherseits vorher schon, an der Demonstration war kaum Polizei. Also das hat sich die ganze Zeit fortgeführt. Also es gab vorne Polizei natürlich, mit der wir als Demonstrationsleitung viel kommuniziert haben, aber um die Demonstration gab es im Wesentlichen gar keine Polizei. Ne? Und natürlich gab es einen Polizeihubschrauber, der die ganze Zeit über die Demo auch zur Videografie geflogen ist. Auch das war uns mehr oder weniger angekündigt. Und als die Pyrotechnik nicht unterlassen wurde, war auch klar, dass wir da wenig Argumentationsstoff haben, das auch noch zu unterbinden, also die Videografie. Und das hat sich eigentlich bis zum Ende fortgeführt. Polizei kaum sichtbar war um die Demonstrationen. Und das hat sich aber schlagartig geändert, als die Demonstration dann, und das ist dann vielleicht die dritte Phase, beendet wurde und die Leute, also wirklich Teile der Demonstrationen noch im Stadtteil Connewitz, die übliche Folklore vollzogen hat, irgendwas auf die Straße geräumt, angezündet. Da ist die Polizei dann auf einmal sehr massiv aufgetreten. Ich glaube, Bundespolizei war das zum großen Teil und hat auch Journalistinnen und Journalisten, wie du das jetzt gerade geschildert hast, da gibt es mehrere Augenzeugenberichte von Pressevertretern, Pressevertreterinnen, doch sehr rabiat angegangen, verbal, dass sie hier die Situation zu verlassen haben, was nicht angemessen ist, weil die Presse darf oder es ist Teil der Pressefreiheit sozusagen dort zu dokumentieren, wo Dinge passieren. Aber es gibt auch tatsächlich einige Berichte über Handgreiflichkeiten und Gewalt der Polizei gegen Journalistinnen und Journalisten. Da hat sich jetzt auch die DJU, glaube ich, sozusagen ein bisschen drum verantwortlich erklärt und sammelt auch die Vorfälle und rangert das auch nochmal in Richtung Polizei an, weil das ist natürlich ein Szenario, was wir leider kennen, dass die Polizei im Umgang mit Presse nicht besonders kompetent und sensibel auftritt.
Soweit Jule Nagel, Anmelderin der Demonstration Wir sind alle links, wir sind alle Antifaschistinnen. Die Berichterstattung im Anschluss an die Demonstration war fast ausschließlich geprägt durch die vor allem anschließende Gewalt und sogenannte linke Folklore. So waren es nicht die Forderungen der Demonstrantinnen, von denen berichtet wurde, sondern von Flaschenwürfen, brennenden Barrikaden und dem Angriff auf das Polizeirevier. Folgende Titel überwogen da die Berichterstattung. So titelte der MDR etwa:
Linken Demo. Demonstranten attackieren Polizeiwache und Banken in Leipzig.
Und der Tagesspiegel schrieb Folgendes:
Brennende Barrikaden nach Linksdemonstration in Leipzig.
Und auch die Zeit Online titelte:
Steinwürfe, brennende Barrikaden und eine Drohung.
Ob diese Titel und diese Berichterstattung im Verhältnis zur Demonstration stehen? Nein, meint Jule Nagel, Anmelderin der Demonstration und linken Abgeordnete im Sächsischen Landtag.
Also ich finde es auch gemessen an dem, wie die Demo verlaufen ist, tatsächlich auch ein wenig schade, dass am Ende so eine Demonstration oder dass es nicht gelungen ist, den sauberen Cut hinzubekommen, Demonstrationen auf der einen, wo natürlich auch eskalative Momente drin sind, die jetzt aber nicht sozusagen den Verlauf der Demo bestimmen, aber nicht getrennt worden konnte zwischen dem, was ich wirklich Folklore nenne, nämlich in den eigenen Stadtteil, in den linken Stadtteil zu kommen und dort sozusagen, ich sag mal, die Sau rauszulassen. Das finde ich, ich nutze jetzt mal das Wort tatsächlich ein wenig infantil, das so zu tun. Und ich finde es tatsächlich schade, dass es sozusagen so nahtlos passiert ist und da auch, wie gesagt, der saubere Cut zwischen Demonstrationen und dem, was einige wenige dort noch am Abend tun müssen, nicht gelungen ist. Und man hätte wahrscheinlich auch stärker einkalkulieren müssen, dass genau diese Bilder, die im Wesentlichen nichts mehr mit der Demonstration und dem organisierten Auftreten für einen starken Antifaschismus zu tun haben, dass die dann sozusagen dominant in den Medien stehen. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, der unglücklicherweise, finde ich, jetzt stark im Medienfokus steht. Es wurde auf der Demonstration ein Transparent getragen, was tatsächlich auch eine Gewaltfantasie gegen den Chef der SoKo Links hier in Sachsen zum Inhalt hatte. Und das wird jetzt ganz stark von Medien und auch vom CDU-Innenminister, vom CDU-Ministerpräsidenten, vom Landespolizeipräsidenten sehr stark skandalisiert. Ich persönlich würde auch sagen, wenn ich mit der Demoleitung frühzeitig Kenntnis von dem Transparent bekommen hätte, hätten wir schon versucht, dieses Transparent auch zu entfernen. Jetzt ist es so, dass das sozusagen auch hauptsächlich diskutiert wird im Zusammenhang mit der Demonstration und mit der Frage, wie kann das sein, dass auf einer solchen Demonstration so ein Transparent mitgeführt wird, wo man natürlich als erfahrener Demo-Teilnehmer oder Orga-Mensch sagen muss, es ist gar nicht möglich, gerade bei so einer großen Demonstration, weiß ich nicht, 50 Transparente zu überblicken und dort wirklich sozusagen einzugreifen, das erstmal mitzubekommen, ist ganz schwierig. Das sind so Sachen, die jetzt so im Fokus stehen und das wird eigentlich aber trotzdem dem Charakter und dem Verlauf der Demonstration nicht gerecht, weil ich habe auch am Samstagabend viele Feedbacks von Menschen bekommen, als das Mediengerassel schon losging, dass es ein wichtiges Zeichen war, auch ein Zeichen der Stärke. Und die Demo-Teilnehmerinnenschaft war keineswegs homogen. Es waren ältere Leute dabei, es waren ganz junge Aktivistinnen dabei, VVN, BDA, Fridays for Future und so weiter und so fort. Ne? Also es war eigentlich ein gutes Ding, was jetzt dolle überlagert wird. Ich denke auch aus Wahlkampfzwecken. Ne? Also gestern haben sich gerade der Innenminister von Sachsen und der Landespolizeipräsident sehr dezidiert, sehr pointiert, sehr kritisch, sehr einseitig zu Wort gemeldet, auch gegen meine Person. Und da muss man sagen, das ist ganz klar Wahlkampf und das ist schade. Und ich kann nur hoffen, dass das in ein, zwei Tagen irgendwie so ein bisschen vorbei ist so und jetzt keine Wahlentscheidungen prägt.
Soweit Jule Nagel zu, man könnte sagen, den Ausläufern der Demonstration Wir sind alle links, wir sind alle Antifaschistinnen vom vergangenen Wochenende. Und mit ihren Worten schließen wir diese Antifa-News für den 23. September und sagen einfach bis zur nächsten Woche. Nachhören könnt ihr die Antifa-News auf freie-radios.net und auf radiokorax.de.